jedes Zehntelgrad, jeder Bruchteil eines Zehntelgrads zählt. Und wenn das jetzt die 1,5 Grad am Ende nicht werden, und es spricht sehr viel dafür, dass das wirklich schwierig wird, ist es besser, es werden 1,77, als es werden 1,85 oder mehr. Und bislang muss man sagen, sind wir ja zwar in den politischen Zielsetzungen, den Fernzielsetzungen irgendwo bei 1,9 Grad wahrscheinlich, aber mit den aktuellen Politiken sind wir weit darüber. Aber alles drunter, also je weiter wir es drunter drücken können, je stärker wir das Ganze bremsen können, desto besser. All das ist ein Gewinn, all das erhöht die Chancen oder senkt die Freiheitseinschränkungen, erhöht die Chancen darauf, dass wir freie Gesellschaften, wie wir sie kennen, auch weiterhin bewahren.
Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
Mein Name ist David Wortmann. Als ich mitbekommen habe, dass der Spiegeljournalist Jonas Scheible ein Buch über den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Demokratie schreiben würde, war ich voller Vorfreude. Denn Jonas Buch beantwortet eine hochrelevante Frage unserer Zeit, die im Klimadiskurs endlich eine systematische Aufarbeitung verdient. Sind autoritäre Ökoregime der einzige Ausweg aus dem Dilemma, schnelle politische Antworten auf die Klimakrise zu finden, bevor uns die Natur ihrerseits ihre Bedingungen diktiert, unter denen wir in Zukunft zu leben haben? Oder gibt es doch einen demokratischen Weg, um das sich dramatisch schnell schließende Handlungsfenster hin zur Klimaneutralität noch nutzen zu können? Jonas Scheible hat sich bei dieser Fragestellung in seinem Buch und in unserem Gespräch ganz eindeutig positioniert. Ohne Demokratie wird es keinen erfolgsversprechenden Weg in eine klimaneutrale Zukunft geben. Warum und wie sich unsere heutigen Demokratien zu wehrhaften Klimademokratien weiterentwickeln können, darüber spreche ich mit Jonas jetzt. Viel Spaß dabei. Grüß dich, Jonas. Hallo.
Hallo.
Wie fühlt sich das jetzt so als frisch gebackener Autor? Dein erstes Buch, glaube ich?
Das ist mein erstes Buch. Das ist schon ein bisschen aufregend. Jetzt können es alle lesen. Es war lange so ein bisschen, fühlte sich an wie so Blogschreiben eine ganze Zeit lang in so ein Dokument rein, so sehr viel Text. Dann wurde es immer realer und jetzt ist es gedruckt und erhältlich. Schon aufregend, aber auch schön.
Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also wir können natürlich jetzt schon mal vorab sagen, kauft dieses Buch und ihr werdet gleich auch noch ein bisschen mehr erfahren, warum und weshalb. Titel des Buches ist Demokratie im Feuer, warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt. Wie kamst du denn zu diesem Thema?
Ja, ich habe in den letzten Jahren mich intensiver mit der Klimakrise beschäftigt. Da bin ich so ein bisschen reingerutscht, wie viele, die das nicht schon seit 20, 30 Jahren machen. Die gibt es ja auch. Und darüber habe ich dann sehr schnell festgestellt, ich habe Politikwissenschaft studiert, ich habe schon vorher auch viel über politische Systemfragen nachgedacht, über Demokratie und dann ja festgestellt, beziehungsweise nicht an der Erkenntnis vorbeigekommen, dass Demokratien durch das, was dann gerade passiert, ernsthaft gefährdet sind. Und zwar systematisch gefährdet sind, nicht nur in einem Land, sondern sozusagen als Herrschaftsform, als Form der freien Gesellschaften auf die Dauer. Und man hatte sich das dann so verdichtet, dann darüber Essays geschrieben, dass es ein Buch werden musste.
Vielleicht fangen wir damit gleich mal an. Also warum steht diese These im Raum, dass die Demokratie gefährdet ist durch die Klimakrise?
Da muss man eigentlich jetzt ein bisschen ausholen. Ich will nicht zu weit ausholen. Ich vermute, die physikalisch-materiellen Realitäten der Klimakrise sind einigermaßen bekannt. Aber was da droht, ist schon Wahnsinn. Ich glaube, man kann es sich am besten vorstellen, wenn man es in so eine geschichtliche, wenn man es geschichtlich einbettet ein bisschen. Also wir sind jetzt schon an dem Punkt, an dem wir das Klima verlassen haben, das herrschte, seit Menschen Städte bauen. Also alle Städte, alle hochkomplexen Zivilisationen, die wir so kennen, alle Großreiche, die irgendwem einfallen mögen, die befanden sich in diesem Klima des Holozäns. Und dieses Klima ist vorbei. Also wir sind jetzt schon dabei, das zu verlassen und es wird noch heißer werden. Und die Frage ist nur, wie sehr viel heißer. Das heißt, all das, was wir gebaut, geschaffen, konstruiert haben als Menschen, haben wir für ein Klima geschaffen, das es nicht mehr gibt. Das ist schon mal besorgniserregend genug und es gilt für für alle technischen Systeme, für Straßen, genauso wie für Bewässerungssysteme. Aber es gilt eben auch für soziale Systeme und es gilt ganz besonders für fragile Systeme. Und Demokratien sind nun mal extrem fragile Systeme. Es existieren jetzt so liberale Demokratien, wie wir sie kennen, in der modernen Form, vielleicht seit 250 Jahren etwa. Und sie waren immer eher die Ausnahme als die Regel. Und sie sind, das beobachten wir ja alle jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, sehr besorgt, auch permanent irgendwie in Gefahr zerstört zu werden. Das ist in Kurzform die Bedrohungslage und die Klimakrise verschärft eigentlich jeden einzelnen Risikofaktor, den wir kennen, der zum Zusammenbruch von Demokratien führen könnte. Das ist so der Hauptschritt. Es gibt dann noch den zweiten Schritt und der heißt, selbst wenn das alles nicht passiert und wenn liberale Demokratien auf dem Papier bestehen, dann werden die Freiheiten aufgezehrt durch das, was da passiert. Und dann können wir zwar formal immer noch irgendwie frei entscheiden, aber so richtig viel haben wir dann nicht mehr zu entscheiden, wenn der permanente Notstand herrscht und man eigentlich nur damit beschäftigt ist, Trümmer wegzuräumen.
Du hast einen sehr schönen Satz, sehr zugespitzt in deinem Buch geschrieben, der sinngemäß lautet, dass die Geschichte nicht mehr durch Männern, in Klammern auf, wahrscheinlich auch Frauen, Klammer zu, aber insbesondere in der Vergangenheit ja nicht nur durch Männer gemacht worden ist, sondern inzwischen durch Moleküle. Und das ist ja genau das, was du gerade zusammenfassend auch so schön beschrieben hast, dass einfach so viel zur Disposition steht und dass viele Systeme einfach zusammenbrechen können. Jetzt argumentieren natürlich nicht wenige und sagen, ja, das ist alles richtig. Aber genau weil uns dieses Zeitfenster fehlt und weil auch Demokratien eigentlich eher als behäbig und langsam bekannt sind, brauchen wir doch eigentlich jetzt genau das Gegenteil. Wir brauchen harte Ordnungspolitik. Wir brauchen möglicherweise ja autoritäre, gute autoritäre Systeme, die sehr, sehr schnell, quasi diktatorisch die Regeln setzen, die wir brauchen, um uns in Zukunft diese Freiheit noch zu erhalten. Klingt widersprüchlich, aber das wird ja von einigen gesagt.
Also ich würde das sehr hart unterscheiden. Wir brauchen in der Tat, glaube ich, auch Ordnungspolitik. Wir brauchen mitunter möglicherweise auch harte Ordnungspolitik. Jedenfalls ist harte Ordnungspolitik eben nicht diktatorisch prinzipiell. Von dem Gedanken müssen wir wegkommen. Was wir definitiv nicht brauchen und was ein absoluter Irrweg ist, wenn das irgendjemand glauben sollte, dann sind es autoritäre Systeme zur Rettung der Freiheit. Also das, was irgendwie Ökodiktatur genannt wird. Es gibt zum Glück auch gar nicht so viele Menschen, die sich darauf irgendwie wirklich positiv beziehen, aber der Gedanke ist in der Tat in der Welt. Und viele gucken dann auch ab und an mal so ein bisschen neidisch nach China, weil da irgendwie Dinge schnell getan werden können, die hier nicht so schnell getan werden können. Das ist trotzdem ein Fehler aus drei Gründen. Der erste ist ein Bekenntnis, das darf keine Option sein, Punkt. Punkt, Ausrufezeichen. Es geht hier um die Wahrung der Freiheit, der Demokratie und die kann man nicht bewahren, wenn man sie abschafft. Das ist im Grunde sehr simpel. Das Gute ist, dass das auch wirklich nichts bringen würde. Also ich frage mich, was man für eine Vorstellung von autoritären Systemen hat, wenn man sich in solche Überlegungen ergeht. Die Idee wäre ja, dass man dann ein System schaffen würde, das wirklich zielgerichtet auf Klimaschutz hinarbeitet. Die Frage ist, wie sollte man das schaffen? Selbst wenn man das tun will, selbst wenn wir uns als Gesellschaft entscheiden würden, dass wir das jetzt in einem freiheitlichen großen Akt machen und uns ausliefern dem großen Klimaherrscher, dann wäre der danach ja jeder Kontrolle entzogen. Dann könnten wir einfach nicht mehr eingreifen. Wir würden uns ausliefern und die Erfahrung zeigt, was dann passieren würde, wäre ganz sicher nicht Umweltschutz, ganz sicher nicht Klimaschutz, ganz sicher nicht Freiheitsschutz. Da kann man in die Forschung schauen. Im Grunde in allen ökologischen Fragen schneiden Demokratien besser oder auf jeden Fall nicht schlechter ab als Diktaturen. Im Klimaschutz schneiden sie auch nicht gut ab, also Demokratien jetzt, aber auf jeden Fall auch nicht schlechter als Diktaturen. Und China tut zwar viele Dinge schnell und sie bauen auch sehr schnell erneuerbare Energien aus, aber im Klimaschutz sind sie auch kein Vorreiter. Und ich bin sehr überzeugt, dass sich das in den nächsten Jahren auch nicht bessern wird, wenn die in Richtung nicht Einparteien wie bisher, sondern Einpersonenherrschaft wieder stärker driften, was ja passiert.
Wir erleben das ja nicht zum ersten Mal als Zivilisation, dass durch Klimaveränderung politische Systeme zusammenbrechen, dass es ja über einen längeren Zeitraum hinweg es Veränderungen auch gibt. Kannst du Beispiele nennen und was können wir aus diesen Beispielen lernen, wo es in der Vergangenheit ja auch schon durch Klimaveränderungen damit dann auch einen Zusammenbruch von Gesellschaften gegeben hat?
Tatsächlich gibt es dafür erstaunlich viele Beispiele. die man gar nicht so parat hat, weil das nicht die Form war, wie wir bisher Geschichtsschreibung gemacht haben. Da haben wir auch wieder auf die großen Männer geschaut und auf die großen Schlachten und irgendwie vergessen, weil wir daran gewöhnt sind, dass das Klima schon stabil und irgendwie immer da ist, dass natürlich Umweltfaktoren eine riesige Rolle spielen. Man kann Klimaveränderungen in Zusammenhang bringen mit dem Untergang von sehr, sehr vielen reichen Staaten, Gesellschaften. Eins der bekannteren und besser belegten Beispiele ist wahrscheinlich der Niedergang in der Relevanz der Maya-Kultur oder des Maya-Reichs, wo sich die also auch über Dürren und Klimaveränderungen dann die Bedingungen für die Landwirtschaft so verändert haben, dass das instabil wurde. Und das brach dann nicht mit einem Knall zusammen, sondern es veränderte sich, es verlor an Relevanz, es driftete so weg von dem, was es mal war. Und das ist auch eine der zentralen Erkenntnisse, glaube ich, die man mitnehmen kann. Wir müssen nicht damit rechnen, dass mit so einem Fingerschnipp plötzlich alles anders wird, dass irgendwie Gesellschaften zusammenbrechen, dass von einem Tag auf den anderen, ja, an dem Stichtag X gibt es dann keine Demokratie mehr auf der Welt. So wird es nicht laufen, so lief es nie. Gesellschaften verändern sich, werden dysfunktional, andere Formen übernehmen, die Machtverhältnisse verschieben sich. Und so wird es auch in Zukunft sein. Insofern ist sozusagen ja die gute Nachricht, es droht nicht der sofortige Kollaps, aber die andere Nachricht ist, wenn es nicht von einem Tag auf den anderen alles so kommt, dann ist auch nicht sofort Entwarnung angesagt, sondern dann kann es bedrohlich weitergehen. Mhm.
Du hast ja gerade schon, muss ich auch unterstreichen, damit hier keine falschen Konnotationen entstehen, du hast natürlich gerade schon die Ökodiktatur ausgeschlossen als mögliche Herangehensweise, um die Klimakrise auch lösen zu können. Wenn es die Diktatur nicht ist, welche Mechanismen stehen uns denn international oder auch national zur Verfügung, um trotzdem schnell genug arbeiten zu können?
Also erstmal muss man vielleicht sagen, dass schnell genug ist tatsächlich der Schlüssel. Also nichts ist so entscheidend wie Zeit und nichts ist so knapp wie Zeit. Und das ist auch das, was die Klimakrise so außergewöhnlich und so besonders macht, dass wir eben nicht einfach sagen können, na gut, wir deliberieren und verhandeln und streiten und ringen jetzt miteinander und dann gucken wir mal und vielleicht, wenn es nicht jetzt geht, dann werden wir in 15 Jahren halt die Lösung gefunden haben. Denn das würde, glaube ich, passieren. Also die Dekarbonisierung wird passieren. Wir sind schon auf dem Faden, nur wahrscheinlich nicht schnell genug. Und wir müssen schnell genug werden, wenn wir verhindern wollen, dass die Demokratie an sich in Gefahr gerät. Dazu müssen, glaube ich, bestimmte Staaten vorangehen, weil du eben über international sprachst. Bisher war ja immer so ein bisschen die Hoffnung, alle setzen sich an einen Tisch und einigen sich darauf, dass sie jetzt gemeinsam plötzlich beschleunigen und dann wird es klappen. Und es ist auch gut, dass es Formate gibt, wo man miteinander international verhandelt, aber wahrscheinlich wird es so nicht funktionieren, sondern es wird funktionieren, indem Staaten vorangehen, indem Staaten Druck aufbauen auf die anderen, indem sie auch wirtschaftlich, ökonomisch in den Wettbewerb zwingen sozusagen und zeigen, dass es geht. Und das können nach Lage der Dinge nur die Demokratien sein. Die anderen werden das höchstwahrscheinlich nicht tun. Und wenn wir über nationale Politik sprechen, und das macht ja Sinn, weil Demokratie immer erstmal national verortet ist, dann liegt sehr viel schon auf dem Tisch. Also wir wissen im Grunde technisch, teilweise auch ökonomisch, teilweise von der politischen Steuerung her, wissen wir ja sehr viel, was wir tun müssen. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Wir müssen weg von
Und Geld ist ja eigentlich
auch da. Geld ist vieles auch da, genau. Wir müssen irgendwie weg davon, Öl, Gas, Kohle zu verbrennen. Auf alle möglichen Arten, die wir das machen. Wir müssen irgendwie aufhören, so viel Fläche für Tierhaltung zu verbrauchen. Wir müssen auch weniger Tiere essen. Und jetzt muss man da halt hinsteuern. So. Und ein Hauptproblem ist eben schon, dass wir sehr viele von diesen Maßnahmen, die man jetzt ergreifen könnte, verwerfen und auch ganz oft schon denunzieren als autoritär. Als unangemessenen Übergriff, als irgendwie antidemokratisch, als wenn man irgendwas verbietet oder umbaut und dann eingreift in die Freiheit. Ich habe mit großem Erstaunen vernommen, dass die Bundesbauministerin Clara Geiwitz dieser Tage sich eingelassen hat in die Richtung, wenn man jetzt eine Sanierungspflicht für Heizungen verhängen würde, dann würde das eingreifen, also unangemessen eingreifen in das Eigentumsrecht und wäre wohl nicht grundgesetzgemäß. Also da muss ich wirklich staunen. Natürlich liegt das im Regelungsbereich des Staates zu entscheiden, welche Heizungen in neuen Häusern eingebaut werden und so. Also auf dem Level diskutieren wir immer schon, als wären bestimmte Dinge nicht statthaft und machen uns das Leben damit unglaublich schwer und verhindern, dass man ganz viel von dem tut, was man eigentlich schon tun könnte. Und wenn wir müssen wegkommen oder wir müssen verstehen, dass all das eben kein autoritärer Übergriff ist, also sehr vieles von dem, was wir eigentlich schon diskutieren und kennen, sondern eine vollkommen legitime, vollkommen akzeptable Form, eine andere Form, demokratisch zu regieren, und dass es der Wahrung der Freiheit dient.
Du hast in deinem Buch ja sehr schön so eine Dreiteilung gemacht, dass es gelingen kann, eben durch Druckaufbau, das hast du gerade selber schon genannt, Imitation hattest du gerade auch schon genannt, im Prinzip Vorreiterstaaten, die da sind, aber auch drittens eben Konkurrenz, also quasi eine Art positiver Wettbewerb. Du hast ja auch das Beispiel genannt, was ja auch dieser Tage sehr stark politisch diskutiert wird, nämlich die Antwort der Amerikaner auf den Aufbau einer eigenen Wertschöpfungskette im Solarbereich. Europa findet jetzt auch eine Antwort darauf, also quasi genau dieser Konkurrenzgedanke, der ja dadurch entstanden ist, also Druck, Imitation, Konkurrenz. Trotzdem hast du darauf hingewiesen, zu Recht natürlich auch, dass historisch zumindest verantwortlich für die Klimakrise nämlich auch die Demokratien sind, also gar nicht so sehr jetzt die Diktaturen. Wie bist du denn mit diesem Widerspruch jetzt umgegangen?
Tatsächlich ist das so. Also China ist mittlerweile nicht nur der größte Emittent, sondern auch schon historisch einer der größten Emittenten. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber ja, die USA natürlich ganz vorneweg, aber auch die europäischen Industriestaaten, Deutschland, Großbritannien, Frankreich gehören zu den Hauptverursachern. Auch Japan, genau. Also eigentlich alle Industriestaaten gehören zu den Hauptverursachern der Klimakrise. Das kann man nicht leugnen, das muss man auch gar nicht leugnen. Das ist, finde ich, auch gar kein so großes Problem. Es ist sogar so, dass natürlich diese Externalisierung von Schäden und das Ausbeuten der Natur, aber auch anderer Staaten und Gesellschaften immer dazugehört hat zu Demokratien, die nicht fehlerfrei sind, sondern fehlerhaft sind und waren. Und das macht die Aufgabe nur größer, weil es uns sozusagen auch nicht, also unseren Systemen nicht naturgegeben ist, dass sie zum kollektiven Guten führen. Aber es sind eben die Systeme, die nicht nur diejenigen sind, die wir bevorzugen müssen, weil sie freiheitlich sind, sondern auch die größten Aussichten bergen, sowohl theoretisch als auch empirisch, dass es besser wird, auch wenn es nicht gut ist. Also Demokratien haben bisher im Klimaschutz auch versagt. So, Punkt.
Aber dann gehen wir doch mal in den Kern auch, oder stoßen wir mal so ein bisschen vor. Du hast es ja auch in deinem Buch beschrieben und soll ja auch jeder wirklich dein Buch auch nochmal kaufen. Aber kannst du denn vielleicht mal so kurz anskizzieren, was muss denn an den Strukturen unserer Demokratie geändert werden, damit sie uns in eine klimaneutrale Zukunft führen können?
Also wir müssen uns einen Satz vor Augen halten. Der eine Satz lautet, Klimaschutz kann nicht mehr verhandelbar sein. Das wie schon, aber das Ob und das Ausmaß und das Tempo nicht mehr.
Das ist wie Menschenrechte eigentlich, ne? Also im Prinzip kann es keiner in Frage stellen, sollte es keiner in Frage stellen, das ist die Prämisse, mit der wir jetzt erstmal arbeiten müssen.
Genau, weil es genauso eben wie Menschenrechte oder wie andere demokratische Rechte, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit zu den Grundlagen gehört für Demokratie, sonst kann sie nicht funktionieren. Aber das ist natürlich eine Umstellung und das ist auch ein neuer Gedanke, weil normalerweise geht es dann ja irgendwie darum, welche Heizung baut man ein, welche Autos fahren und so weiter und so fort, welche Landwirtschaft betreibt man. Und das ist schon normal bis Regelungsbereich gewesen in Demokratien, wo man drüber streitet. Und das kann nicht mehr so sein. Das ist erstmal eine gedankliche Umstellung. Das ist auch erstmal ein theoretischer Schritt, den man machen muss. So, das muss man anerkennen, dass es nicht autoritär ist, sondern dass das demokratisch oder der Wahrung der Demokratie dient. Dann kann man sich freimachen in sehr vielen Debatten davon, dass man Veränderungen generell als autoritär denunziert. So, das wäre schon mal ein riesiger Schritt, der gar nicht irgendwie bedeutet, dass wir irgendwelche Gesetze umschreiben müssen oder so an unserer Demokratie Dinge verändern müssen, sondern erstmal im Grunde ein gedanklicher, diskursiver Schritt. Der ist riesig. Ich glaube aber auch, und darauf zielst du wahrscheinlich ab, dass wir versuchen müssen, diese Unausweichlichkeit auch zu verankern. Also, dass wir dafür sorgen, dass es nicht mehr von der aktuellen politischen Gemengelage und von der Überzeugung von PolitikerInnen und von der Frage, ob gerade irgendwo eine Landtagswahl ist oder nicht, abhängt, ob jetzt Klimaschutz gemacht wird oder nicht. Und dazu muss man, glaube ich, auf verschiedenen Wegen versuchen, den so festzuzurren. sozusagen, also oder zu verankern oder Pflöcke einzuschlagen, damit Politik gar nicht mehr daran vorbei kann. Das machen wir in anderen Fällen auch. Das sehr naheliegende Beispiel ist die Schuldenbremse, ein sehr deutsches Phänomen. Da haben wir mal entschieden, die demokratische Mehrheit hat entschieden, dass es vielleicht gut wäre, wenn der Schuldenstand limitiert wird. Dafür gibt es ein paar Argumente, die sind nicht unumstritten. Es gibt auch Argumente dagegen, dass das notwendig ist. Es ist relativ folgenreich, das sehen wir ständig, wenn die Ampel jetzt über den Haushalt verhandelt, dann hat sie eben nur begrenzte Spielräume. Aber das ist eine vollkommen legitime demokratische Entscheidung gewesen. Das kann man so machen. Und so kann man es eben auch und muss man es, glaube ich, für den Klimaschutz machen. Und wie man das macht, da gibt's, also da will ich mich nicht festlegen, kann ich mich auch nicht festlegen. Ich kann nicht auf dem Bierdeckel die perfekte Institutionsstruktur entwerfen, aber es gibt so ein paar Ideen, wie man es machen könnte. Man könnte Klimaschutz viel stärker als Pflicht gesetzlich verankern, auch in Verfassungen verankern. Kann man auch auf verschiedene Arten machen, über ein CO2-Budget, über ein Klimaziel, über abstraktere Formulierungen, aber schärfer, als man es bisher hat. Das gibt es bisher eigentlich auch nicht. Man kann dann Institutionen schaffen, die sowas einklagen können, also die Gesetze vor das Verfassungsgericht zum Beispiel bringen können, die aber nicht selber Ministerien sind und selber handeln müssen und dann immer als Blockierer wieder selbst blockiert werden. Oder man könnte, und das ist halt auch gehört auch zur Wahrheit dazu, es ist ja nicht nur ein Entscheidungsproblem, es ist auch ein Umsetzungsproblem. Also wir brauchen sehr viele Leute in den Ministerien, in den Verwaltungen, aber auch in Thinktanks und so, die man fördern könnte, die sich Gedanken darüber machen, wie wir diese Steuerung hinbekommen, die das alles umsetzen. Wir brauchen Lieferketten, wir brauchen Handwerker, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das Ausbildungssystem und so hingestalten, dass das funktioniert. Dafür braucht man wieder Verwaltungs- und Regierungsmanpower. Also ohne eine Ausstattung von Behörden wird es wahrscheinlich auch nicht gehen, um all das eben auszurichten auf möglichst viel Klimaschutz, der sozusagen automatisch vor sich hinläuft.
Und wahrscheinlich wird selbst das nicht reichen, zu sagen, wir müssen jetzt die Ministerien mit mehr Personal ausstatten. Du hast es ja als Beispiel genannt, das ist ja auch richtig so. Also es mangelt ja wirklich überall auch an denjenigen, die auch Gesetze schreiben und die mithelfen, sie auch umzusetzen. Aber, und das stützt wahrscheinlich auch deine These, dass effektiver Klimaschutz und möglicherweise auch schneller Klimaschutz nur mit einer, ja auch nur mit Institutionen, Akteuren, die auch außerhalb der Ministerialbeamtung, also die auch außerhalb der Ministerialverwaltung auch stattfinden, nur funktionieren kann. Das Beispiel ist ja die Fridays-Bewegung. Und die hast du ja auch zu Recht genannt, als sie dann 2019, 2020 sich dann richtig entfaltete, hat natürlich dann auch dazu geführt, dass es auf einmal ein Klimakabinett gab. Die Verfassungsklage beim Bundesverfassungsgericht ist ja auch durch die Fridays for Future-Akteure ja auch angestrebt worden. Also im Prinzip eine starke Zivilgesellschaft ist damit ja auch Voraussetzung für schnellen Klimaschutz.
Ich würde sagen, ja. Also wir sehen in der Tat genau das, was du beschrieben hast. Ich glaube, man kann relativ selbstbewusst sagen, wir würden die Art von Debatten, die wir jetzt führen, nicht führen, wenn die Klimabewegung nicht derart Fahrt aufgenommen hätte. Und es wird auch jede Form von Druck weiterhin brauchen. Das ist natürlich nichts, was man sozusagen als demokratisches Gemeinwesen entscheiden kann, sondern das hängt eben davon ab. Man kann es nicht verordnen, man kann es nicht in Gesetz schreiben, man kann es nicht kriminalisieren und nicht dämonisieren. Da ist dann schon mal manches gewonnen wahrscheinlich. Aber deswegen fokussiere ich darauf auf nichts, spielt auch im Buch nicht die große Rolle, weil das eben nichts ist, was sozusagen in der Institutionenordnung unserer Demokratie liegt. Aber wenn die Zivilgesellschaft und die Menschen da gar keine Lust drauf haben und gar nicht überzeugt sind, dann wird es natürlich auch nicht gelingen, wenn die Ministerien und die Bürokratie in die richtige Richtung ziehen. Es müssen dann schon auch alle irgendwie mitmachen. Insofern geht es natürlich in der Demokratie nie ohne die Gesellschaft, nie ohne die Zivilgesellschaft, nie ohne die Masse und Mehrheit.
Wenn wir uns jetzt mal die Zeitpläne anschauen, du hast sie ja auch sehr treffend beschrieben in deinem Buch und viele schauen ja auch gerade jetzt nicht nur auf das Jahr 2045, was sich Deutschland vorgenommen hat als das Jahr zur Klimaneutralität, sondern viele schauen inzwischen ja auch auf das Jahr 2030, weil auf der einen Seite der Weltklimarat sagt, ja, da ist die Grenze eigentlich schon überschritten mit den 1,5 Grad, die wir uns Paris vorgenommen haben. Aber es gibt ja auch politische Initiativen, wie beispielsweise in Berlin, die jetzt auch sagen, wir wollen über einen Klimaentscheid 2030 die Klimaneutralität bis 2030 schon hinbekommen. Das sind jetzt wirklich 7 Jahre. Und du redest von nichts anderem, als wirklich unsere Demokratie zu verändern. Wir wissen alle, das braucht Zeit. Wie optimistisch bist du denn eigentlich, dass wir es überhaupt als Zivilisation noch schaffen können, Antworten zu finden, die auch über die Institutionen gehen müssen?
Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich glaube, das ist eine einfach zu schaffende Aufgabe und wir werden das auf jeden Fall hinbekommen. Das kann ich so nicht sagen. Die Aufgabe ist riesig, die ist im Grunde unvorstellbar. Es ist, würde ich sagen, die größte Aufgabe, vor der menschliche Gesellschaft sozusagen organisiert im Kollektiv bisher standen, weil es auch ein Epochenbruch ist. So, wir stehen wirklich, das glauben ja immer alle, dass sie in wirklich außergewöhnlichen Zeiten leben, aber wir leben wirklich in außergewöhnlichen Zeiten. Und die Chancen, dass wir das nicht schaffen, sind real, aber es darf halt keine Option sein. Deswegen, ich habe neulich in einem Text davon geschrieben, vielleicht habe ich keine Hoffnung, aber auf jeden Fall eine Hoffnungsfiktion. Also ich tue so, als hätte ich Hoffnung, weil alles andere ist keine Möglichkeit. Wir dürfen nicht scheitern, es muss gelingen. Und natürlich brauchen all diese Veränderungen, die ich gerade da beschrieben habe, auch Zeit. Und natürlich sind die auch wieder umstritten. Und auch da wird man wieder in die demokratische Debatte gehen. Klar, das ist so. Das bleibt nicht aus. Ich glaube, es ist trotzdem der schnellste Weg, den wir haben. Wir müssen auch alles andere auf allen anderen Kanälen versuchen. Aber ich glaube, das ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir eine Chance haben, dass es so schnell gelingen kann.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, selbst wenn wir es nicht schaffen, dieses 1,5 Grad, diese Grenze einzuhalten, dann zählt wirklich jedes Zehntel Grad auch. Also alles, was wir danach auch noch schaffen aufzuhalten, führt uns ja dann doch etwas weg von diesen Freiheitsbegrenzungen, von denen du ja auch sprichst. Denn je später wir anfangen, desto unambitionierter wir sind, umso stärker sind die Freiheitsgrade, die nachher eingeschränkt sind.
Absolut, unbedingt. Jedes Zehntelgrad, jeder Bruchteil eines Zehntelgrads zählt. Und wenn das jetzt die 1,5 Grad am Ende nicht werden, und es spricht sehr viel dafür, dass das wirklich schwierig wird, ist es besser, es werden 1,77, als es werden 1,85 oder mehr. Und bislang muss man sagen, sind wir ja zwar in den politischen Zielsetzungen, in den Fernzielsetzungen irgendwo bei 1,9 Grad wahrscheinlich, aber mit den aktuellen Politiken sind wir weit darüber. Da bewegen wir uns gerade irgendwo so bei 2,6, 2,7, 2,8 Grad. So genau kann man das ja, so aufs Zehntelgrad genau kann man das ja nicht berechnen, aber in dem Korridor bewegen wir uns. Und das wäre natürlich schon ein unglaublicher Einschnitt. Und aber alles drunter, also je weiter wir es drunter drücken können, je stärker wir das Ganze bremsen können, desto besser. All das ist ein Gewinn, all das erhöht die Chancen oder senkt die Freiheitseinschränkungen, erhöht die Chancen darauf, dass wir freie Gesellschaften, wie wir sie kennen, auch weiterhin bewahren können.
Wenn Demokratien als gute Beispiele dastehen können und auch einen positiven Wettbewerb erzeugen können, wo siehst du aktuell in der jetzigen Weltlage die positiven Nachrichten? Wo kommen diese Impulse her? Die gibt es ja.
Es gibt immer wieder mal positive Impulse. Der Inflation Reduction Act, den du vorhin auch schon angesprochen hast, ist natürlich das prominenteste Beispiel. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, weil wir kennen die Vorgeschichte. Also Joe Biden wollte ein sehr ambitioniertes Klimapaket. Dann hatte er Probleme, das durchzubekommen, auch irgendwie seiner eigenen Partei, weil die Mehrheitsverhältnisse im Senat sind, wie sie sind. Dann wurde da ewig dann rumgebastelt und es wurde abgeschält und abgeschält. Und am Ende musste das eben dann sogar jetzt einen anderen Namen haben. Jetzt heißt es Inflation Reduction Act und da steht gar nichts mehr von Klima oder Build Back Better, hieß das ja mal. Und trotzdem hat es jetzt, wo es gemacht wurde, totale Dynamik ausgelöst. Und man hat irgendwie so das Gefühl, da entsteht irgendwie plötzlich was. Und auch in Staaten, in denen vorher die Bevölkerung sicher nicht für erneuerbare Energien war, kommt jetzt plötzlich so ein, soweit man das der US-Presse entnehmen kann, entdecken Leute, da steckt was für uns drin. Die Welt kann besser werden, das Leben kann besser werden. Da sind Chancen. Und das sind so Dynamiken, die man entfalten muss, die man entfachen muss. Deswegen nehme ich das schon mit großem Interesse und auch Freude zur Kenntnis.
Demokratie im Feuer. Warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt, im DVA Verlag. Jonas, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Auch nochmal zum Ende einfach aufzumuntern. Wirklich, kauf dieses Buch, teil es, verschenkt es. Ja, ich freue mich, wenn wir weiter im Kontakt bleiben. Und herzlichen Dank dir erstmal.
Vielen Dank. Mich sehr gefreut. Danke für das Gespräch.
herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.